Ja, wie macht Zweifel deinen Glauben stark? Brauchst du überhaupt einen starken Glauben? Ich möchte gerne, nachdem wir jetzt einige Predigten hatten zum Thema Evangelium, was ist das Evangelium, was verändert das Evangelium, möchte ich gerne wieder da einsetzen, wo ich Ende Januar aufgehört habe, nämlich im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist ein faszinierender Augenzeugenbericht über das Leben von Jesus, über das, was er getan hat, über das, wer er ist. Es ist nicht einfach nur eine trockene Geschichtsschreibung, sondern sie ist durchdrängt von der Überzeugung, dass in Jesus Gott selbst auf diese Welt gekommen ist. So beginnt ja das Markus-Evangelium. Und das Markus-Evangelium geht zurück auf Petrus, einen der engsten Mitarbeiter von Jesus. Und das Markus-Evangelium, die Predigten dazu habe ich immer mit diesem Satz überschrieben, mit Jesus unterwegs. Ich glaube, wenn wir wissen wollen, was Christsein ist, dann müssen wir uns auf Jesus einlassen. Wenn wir die Botschaft des Christentums verstehen möchten, müssen wir uns auf Jesus einlassen und müssen uns überlegen, wer ist dieser Jesus und was bedeutet das, was er gesagt hat für mein Leben. Und ich glaube, Christsein gibt es nicht als Religion, nicht als Programm, was man abspult, sondern Christsein gibt es als Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel und ungefähr ab Kapitel 8 und 9 beginnt ein zweiter Abschnitt. Am Anfang geht es immer wieder darum, wer ist dieser Jesus eigentlich? Wie die ersten Begegnungen mit Jesus auslaufen. Und wir erleben dort faszinierende Geschichten. Geschichten, wo wir auch heute mit offenem Mund dastehen und uns fragen, wie ist das möglich? Oder dass Jesus Kranke heilt. Dass Jesus Predigten hält, die Leute in ihren Bann ziehen und sie sagen, seine Predigten sind viel besser als die Predigten all der anderen. Dass er sogar die religiöse Elite enttäuscht und sagt, hey, ihr könnt auch leidenschaftlich am Ziel vorbeileben. Und ihnen versucht deutlich zu machen, Gott hat was anderes vor. Wir erleben, wie er Tote zum Leben erweckt. Wir erleben, wie er die Macht über die Schöpfung hat, über den Sturm. Wir erleben, wie er zerstörerischen Kräften, die Menschen, die es auch in dieser Welt gibt, in der unsichtbaren Welt, wie Dämonen und der Teufel keine Chance haben in seiner Gegenwart und wie Menschen, denen niemand helfen kann, die auf dem Friedhof leben, die selbstzerstörerisches Handeln haben, die übernatürliche Kräfte haben, wie die einfach gesund werden, vernünftig und frei werden. Und aus diesem Staunen, das gipfelt ein Stück weit in Markus 9, wo Jesus mit einigen Jüngern, mit drei Jüngern auf den Berg geht und dann dort das wird mit der Verklärung Jesu überschrieben, oder wo Mose und Elia sich hinzugesellen und eine Stimme aus dem Himmel nochmal spricht und die drei Jünger hören das, dass dort gesagt wird, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während sie wieder runtergehen, spricht Jesus über sich selbst. Und als ich die letzte Predigt über diesen Text gehalten habe, dann war mir wichtig, dass wir eine neue Sicht von Jesus bekommen. Und das ist mir heute genauso wichtig. Wir brauchen eine Sicht, die Jesus so wahrnimmt, wie er wirklich war. Die darüber hinausgeht, dass er eine Figur ist in Geschichten, die wir erzählt bekommen. Sondern dass er eine Figur ist, Figur in Anführungszeichen, dass er ein Mensch ist, wo Gott Mensch geworden ist. So fantastisch das für uns auch klingt. Die Bibel beansprucht das, dass Jesus seinen Ursprung nicht einfach in Mann und Frau hat, sondern dass er übernatürlichen Ursprungs ist. Und dass er in diese Welt kommt, um Gottes Plan zu verwirklichen, Gottes Willen zu tun. Und als es seinen Jüngern erklärt, dass er dafür ans Kreuz gehen muss und sterben muss, da sind sie in der Situation, dass sie das nicht verstehen, oder? Erst sagen sie, das geht überhaupt nicht, sagt Petrus, weist ihn zurecht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, in Markus 8 ist es, dass er sagt, auf gar keinen Fall, was fällt dir ein, du musst doch hier nicht sterben. Jesus zurechtweist und dann sagt Jesus, geh weg von mir, Satan. Das ist nicht Gottes Wille. Petrus hat es überhaupt nicht verstanden, worum es geht. In Markus 9 kommt das nochmal. Da stellen sie dann so eine gelehrte Frage. Ja, musste nicht erst Elia wiederkommen? Dann erklärt Jesus, dass das schon geschehen ist. Und sie dürfen dann nicht über das Ereignis reden bis zu Ostern. Und als sie dann diesen Berg runterkommen, dann geschieht was. Und da über diese Geschichte möchte ich mit euch nachdenken. Denn ich denke, da wird deutlich, dass es bei der Begegnung mit Jesus eben nicht nur darum geht, eindrucksvolle Erfahrungen mit Jesus zu machen, sondern das, was Jesus ist, was er gibt, was er kann, mit hineinzunehmen in unseren Alltag oder auch in die Nöte, die wir durchmachen, in das, was wir erleben. Dass es nicht einfach nur darum geht, Gott in speziellen Momenten anzubeten, sondern dass er auch wichtig ist für die Not, die wir erfahren. Und die Not kann ganz unterschiedlichen Ursprung haben. Ich lese euch mal den Text vor. Markus 9, ab Vers 14. Überschrieben ist es mit der Heilung eines besessenen Jungen. Aber ihr müsst euch vorstellen, Jesus und drei Jünger waren auf dem Berg. Die anderen Jünger waren unten geblieben. Und jetzt erleben wir, dass sie zu den anderen zurückkommen. Also ab Vers 14. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte Jesus. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und er wird ganz starr. Ich habe deinen Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Daraufhin sagt Jesus: Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du? Entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte: Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Soweit diese Geschichte. Ich predige ja durchgehend durchs Markus-Evangelium und ich lasse keinen Text aus. Das heißt, es kommen vielleicht auch Texte zur Sprache, die für uns auf den ersten Blick unvernünftig erscheinen oder komisch. Ich weiß nicht genau, wer von uns was mit dem Thema Dämonen, Besessenheit anfangen kann. Die Bibel unterscheidet ganz klar zwischen Krankheit und Besessenheit. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es hier um eine Epilepsie geht, sondern da geht es darum, dass eine böse Macht, die existiert, in dieser Welt, das habe ich auch schon selbst erlebt, dass diese böse Macht Gewalt hat über diesen Jungen. Man weiß nicht genau warum, man weiß einfach, dass es absolut zerstörerisch ist. Das, was der Vater da erzählt, deutet ja darauf hin, dass es eigentlich nicht möglich ist, für den Jungen normal zu leben. Und in dieser Not geht dieser Mann und sucht Jesus. Und die Bibel erzählt diese Geschichten ja nicht, um uns Angst zu machen. Denn es gibt keinen bösen Geist, keinen Dämon, der stärker ist als Jesus. Das von vornherein zu sagen. Aber sie erzählt uns die Geschichte, um uns einen Teil der Wirklichkeit zu erklären. Und sie erzählt uns die Geschichte, weil sie uns zum Glauben ermutigen möchte. Und darum soll es ja heute Morgen gehen. Wie macht Zweifel deinen Glauben stark? Und wir haben gerade vorhin ganz interessante Sachen gehört. Was macht deinen Glauben stark, oder? Gebetserhörungen. Also Erfahrungen, die ich mit Gott mache. Oder, was habt ihr noch gesagt? Sollen wir nochmal wiederholen? Okay. Wie? Zusagen aus der Bibel. Was hat auch jemand gesagt? Gespräche mit Nichtchristen, genau. Jetzt hier in der Geschichte, können wir eigentlich der Natur von Zweifel und der Ursache von Zweifel auf den Grund gehen und lernen ein Stück weit, ja, was verursacht denn Zweifel? Denn Zweifel ist ja kein Thema, was der Bibel fremd ist. Oder wir müssen uns das ganz bewusst vor Augen halten. Zweifel ist nichts, was die Bibel verurteilt oder sagt, das darf es nicht geben. Sondern sie beschreibt ganz nüchtern, dass das vorkommt. Und zwar an ganz prominenter Stelle. Wir kommen ja gerade von Ostern her. Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu. Und was erleben wir am Ostermorgen? Als die Leute vor dem Grab stehen und das Grab leer ist. Wir erleben ja gerade nicht, dass die Leute sagen, Halleluja, wir haben es schon immer gewusst, sondern dass sie ins Fragen kommen, was ist da passiert? Dass die Frauen, sogar Maria, die Jesus für den Gärtner hält, sie sagt zu dem Gärtner, sagt sie, wo habt ihr ihn hingebracht, habt ihr ihn versteckt? Von der Möglichkeit der Auferstehung ist ja niemand von sich aus ausgegangen. Oder? Sie sind ins Grübeln gekommen. Verändert hat sich alles damit, dass Jesus ihnen begegnet ist. Dass Jesus den Jüngern nach Emmaus begegnet ist. Dass sie dann zurückgerannt sind und dann gesagt haben, der Herr ist auferstanden. Und dann sagen die anderen auch, jawohl, der Herr ist auferstanden und dem Petrus erschienen. Und dann ist man sich einig. Aber das hat was mit der Begegnung mit Jesus zu tun. Am Anfang ist dieser Zweifel. Und dieser Zweifel, der ist bohrend. Ihr kennt sicher alle die Rede von Thomas dem Zweifler, oder? Der Mann, der nicht dabei war, als Jesus das erste Mal den Jüngern erschienen ist und gesagt hat, ich glaube das erst, wenn ich meine Finger in seine Wundmale legen kann, wenn ich ihn berühren kann. Auch da herrscht Zweifel. Und es zieht sich sogar fort. Jesus begegnet dann diesem Thomas auch und er wird dann auch überzeugt und so. Und Jesus sagt, selig sind die Glauben nicht sehen und doch glauben. Aber wenn ihr zum Beispiel Matthäus 28 lest, die Beauftragung der Jünger, wo der Auferstandene den Jüngern sagt, was sie zu tun haben in dieser Welt, während er abwesend ist, diese Grundbotschaft, die er ihnen mitgibt. Da lesen wir ja, dass die 11 Jünger nach Galiläa gegangen sind, auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte, und bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Steht da. Oder Zweifel, ist es wirklich wahr, dass er auferstanden ist? Wie soll das weitergehen? Dass er sich jetzt von uns verabschiedet, das bringt die Zukunft. Ich weiß nicht, welche Zweifel da gemeint sind, aber da ist ganz klar, da waren Zweifel. Und auch hier in dieser Geschichte gibt es auf einmal Fragen und Zweifel. Fragen, wo die Jünger sich danach fragen, warum konnten wir denn jetzt eigentlich nicht dem Mann helfen? Wir haben das ja schon vorher erlebt. Jesus hat ihnen sogar den Auftrag gegeben und die Vollmacht gegeben und sie sind ausgezogen und haben erlebt, dass sie Menschen in einer ähnlichen Situation helfen konnten. Und auf einmal kommen wieder diese Zweifel. Oder dieser Mann, der das Kind bringt, was sagt der? Ja, die Erfahrungen, die er gemacht hat, die haben ihn geprägt. Oder er sagt, ja, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat und ich wollte ja eigentlich, dass du ihm hilfst. Und die Jünger, die konnten ihm jetzt nicht helfen. Und dann sagt er zu Jesus, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und er sagt dann weiter auf die Antwort von Jesus, dass dem, der glaubt, alles möglich ist, sagt er, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, oder? Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das ist ja gar kein starker, reifer, fester, entwickelter Glaube. Sondern da steckt ja ein ganzes Bündel an Zweifel drin. So nach dem Motto, wenn du kannst, wenn du möchtest, dann hilf mir doch. Ja, und ich traue dir ja zu, aber ich habe auch meine Zweifel. Ich bin ja schon enttäuscht worden. Deine Jünger konnten mir nicht helfen. Da hat es eine Riesendiskussion gegeben. Und wir lernen was von der Natur des Zweifels, oder? Zweifel entsteht, wenn wir etwas völlig ausgeliefert sind. Wenn wir etwas ausgeliefert sind, was wir nicht in unserer Macht haben. Zum Beispiel der plötzliche Tod von irgendjemand. Oder eine Krankheit, die unser Leben bedroht. Oder das Leben von jemand in unserer Familie bedroht. Oder ein Schicksalsschlag, Kündigung oder Erziehungsprobleme, die auf einmal auftauchen und wir sind dem völlig ausgeliefert. Wir haben es nicht in der Hand. Wir werden vielleicht mit Klagen überzogen oder was weiß ich was. Versteht ihr? So ist dieses Gefühl, ich hab gar keine Macht mehr. Ja, wo ist denn Gott? Der kümmert sich doch um mich. Das löst Zweifel aus. Das sehen wir in dieser Geschichte. Dieser Vater, der ist völlig ausgeliefert. Der hat keine Möglichkeiten mehr. Er will das Beste für sein Kind, aber er kann ihm nicht das Beste geben. Und die Jünger erleben auch eine gewisse Machtlosigkeit. Da ist jemand, dem möchten sie helfen, aber sie können ihm nicht helfen. Und sie fragen sich ja, warum denn nicht? Und Zweifel entstehen eben auch aufgrund von Erfahrungen, die wir nicht einordnen können. Auferstehung, ich meine, wer kann das schon einordnen? Stell dir vor, du gehst auf den Friedhof, begräbst jemand, 3 Tage später gehst du wieder hin, das Grab ist leer. Ich meine, das ist eine Erfahrung, die niemand sonst gemacht hat. Was ist da geschehen? Und Jesus spricht darüber, dass er bemängelt es ja auch, dass der Glaube fehlt. Oder er sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Er sagt, euch fehlt der Glaube. Genauso bei dem Vater. Er sagt zu ihm, warum sagst du, wenn es dir möglich ist? Für den, der glaubt, ist alles möglich. Und da kommt wieder die Frage, ja, was ist denn Glaube? Was ist denn Glaube? Und wie gehe ich mit meinem Zweifel um? Jesus erwartet Glauben. Und er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Die Frage ist zunächst mal, was meint Jesus damit? Und da komme ich dann gleich noch drauf. Wir müssen uns erst anschauen, was denn die Antwort ist. Also Jesus erwartet ein Stück weit Glauben und dann hilft er diesem Jungen. Aber wir haben gerade eben schon gesehen, wie viel Glaube hatte denn der Mann? Hatte der Mann einen bärenstarken Glauben, so groß wie der Mount Everest? Nein, er hatte einen kleinen Glauben. Oder fast gar keinen Glauben. Er sagt, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus hilft. Jesus heilt. Diese bösen Mächte, die haben keine Chance in seiner Gegenwart. In diesem Fall greift er ein und macht diesen Jungen frei. Und es ist so angedeutet, er bleibt eigentlich regungslos liegen. Die meisten dachten, er sei tot, doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Er schenkt ihm eigentlich ein neues Leben. Er schenkt ihm ein neues Leben in der Freiheit, die Gott den Menschen schenken möchte. Nicht in der Gebundenheit von willkürlichen Mächten. Nicht in der Abhängigkeit von selbstzerstörerischen Kräften. nicht in der unter dem Einfluss des Teufels, sondern ein Leben in Freiheit. Ein Leben, wo er selbst Gott suchen kann. Aber wir müssen sehen, der Auslöser für dieses Handeln Jesu war nicht der bärenstarke Glaube. Was meint denn Jesus mit Glauben? Was ist denn bei uns mit Glauben gemeint? Und ich glaube, diese Geschichte, die möchte uns eigentlich vor falschem Verständnis bewahren. Steht ihr, diesem Mann und diesem Jungen hat nicht die Diskussion geholfen. Ich glaube, dass Diskussionen unglaublich wichtig und wertvoll sind und dass man sich über biblische Texte austauschen soll, Fragen stellen soll, dass wir auch unsere Eindrücke miteinander teilen sollen. Ich freue mich auch auf den Austausch bei der Gemeindeversammlung. Ich finde, das ist wichtig. Aber diese Diskussionen haben nicht dazu beigetragen, dass diesem Mann geholfen wurde. Im Gegenteil, es hat den Jüngern eher die Problematik verdeutlicht und ihre Machtlosigkeit vor Augen gehalten. Was ist denn Glauben? Heißt denn Glauben, dass ich mir selbst zuspreche, dass alles gut wird? Manchmal diesen Satz, wenn man ihn aus dem Zusammenhang nimmt, oder? Den Jesus hier sagt. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Den könnte ich natürlich als Slogan auf Facebook posten und ich hätte wahrscheinlich ganz viele Likes oder auf Instagram teilen. Und alle Leute würden sagen, ja, 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 aber was würden sie damit meinen? Ja, du musst richtig an dich glauben. Du musst davon überzeugt sein, dass etwas möglich ist. Du musst positive Gedanken dir gegenüber entwickeln. Du musst etwas für wahr halten, damit es dann auch eintritt. Aber ist das der Glaube, von dem das Neue Testament spricht? Ist der Glaube im Sinn von einer Autosuggestion, so nach dem Motto, ich kann das oder Jesus kann das und Jesus will das und ja, und es geht um positives Denken? Nein. Ich glaube nicht, dass davon hier die Rede ist. Sondern die Rede ist davon, und das meint Jesus mit Glauben, das meint das Neue Testament mit Glauben, ein sich einlassen auf Gott. Und dass ich mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit meiner Not, mit meinen überraschenden Erfahrungen zu Jesus komme und sage, hilf mir. Hilf mir. Alleine komme ich nicht klar. Ich bin machtlos. Aber du kannst. Du kannst. Und der Glaube ist nicht der Weg. Es gibt so eine Richtung, oder die propagiert, dass wenn du so eine Art Wohlstandsevangelium, so eine Art positives christliches Denken, wenn du dir vorstellst, dass du einen Porsche hast, wenn du das eher immer wieder innerlich vor Augen führst und auch dafür betest, dann wird Gott dir irgendwann den Porsche schenken. Das gibt's. Aber das ist nicht der Glaube, den Jesus hier meint. Sondern es geht, mit Tesla funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Der Glaube, den wir hier sehen, ist doch ein Glaube, der sich auf Jesus fokussiert. Der sich auf ihn einlässt. Der sagt, Jesus, hilf mir. Ich leg dir das alles hin. Und das ist gerade der wichtige Punkt. Die Jünger stellen die Frage, ja, warum konnten wir ihm denn nicht helfen? Oder? Und es klingt so nach dem Motto, ja, welche Methode, welchen Trick hätten denn wir anwenden müssen, damit wir ihm helfen können? Sie fragen nach einem Schema, was es anzuwenden gilt. Und was sagt Jesus? Jesus sagt nicht, ja, ihr hättet halt vorher und dann hättet ihr und so und nach dem Ablauf, sondern was sagt Jesus? Jesus sagt, ich lese es euch gerne nochmal vor, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Durch Gebet. Was ist Gebet? Gebet ist Gespräch mit Gott. Gebet ist das Teilen von dem, was ich habe, von dem, was ich suche, von dem, was ich mir wünsche, von dem, was ich erlebe im Austausch mit Gott. Gebet ist das intime, die intime Begegnung mit Gott von Herz zu Herz, von Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund, wo ich ihm sag, was mir auf der Seele brennt, was mich beschäftigt, wo ich ihm einfach mein Herz ausschütte und sag, schau, der Computer heute Morgen, der nervt mich. Und ich komme nicht vorwärts und ich check einfach auch nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Und solche Sachen kann man Gott sagen. Ist natürlich eine Lappalie im Vergleich zu dem, was der Vater erlebt hat. Und auch im Vergleich zu dem, was ihr erlebt habt, was viele Frauen oder Männer erleben in ihrem Alltag. Zurückweisung, Erniedrigung, Beleidigung, Diffamierung oder auch Ablehnung oder was auch immer. Oder Angriffe. Oder die Herausforderung, Kindern gegenüber das richtige Wort zu finden. Oder die Herausforderung, genügend Schlaf zu finden mit einem Neugeborenen zu Hause. Oder solche Sachen. Dass es dann auf die Stimmung schlägt und dass man dann immer noch gerecht mit den anderen Kindern umgeht. Und sowas darf ich Gott im Gebet bringen. Oder? Und wenn es bei mir die Frage auslöst, ja Gott, wo bist du, was machst du? Dann ist der Schlüssel, dass der Zweifel mich nicht weiter von Gott wegbringt. Der Schlüssel ist, dass ich damit zu Gott hingehe. Dass ich das ausspreche. Dass ich mich danach sehne, dass er eingreift. Dass ich ihn nicht verstehe. Dass ich vor Fragen stehe. Und ganz ehrlich, es ist nicht immer so, dass Gott dann sofort eingreift und alle Fragen wegnimmt. Ich habe das beim Treffpunkt 60 Plus letzte Woche geteilt. Einer meiner geistlichen Mentoren, Friedhold Vogel war das, mit dem ich meine Berufung erlebt habe, mit dem ich auch viele Jugendkonferenzen gemacht habe, mit dem ich erlebt habe, wie Menschen frei wurden von dämonischen Mächten, mit dem ich intensivste Gebetszeiten erlebt habe, der mir persönlich bis heute ein geistliches Vorbild ist, der Bücher über Gebetserhörungen geschrieben hat, der ist nach dem Tod seiner Frau auf einmal an ALS erkrankt. Ich kann es immer noch nicht aussprechen, glaube amyotrophe Lateralsklerose. Das ist so eine Krankheit, wo nach und nach die Muskeln nicht mehr funktionieren. Das ist das, wo Stephen Hawking dran leidet. Es gibt Leute, die relativ langsam fortschreitend haben. Bei ihm ging das ratzfatz, ich glaube unter einem Jahr. Und dann konnte er nur noch mit dem Mund, und der hat Bücher geschrieben, oder? Für Gott. Da konnte er nur noch mit dem Mund, mit einem Stift auf Buchstaben tippen. Und am Ende ist er daran gestorben. Ich weiß bis heute nicht, warum Gott das so gemacht hat. Ich weiß es einfach nicht. Für mich war es ein Zeichen, war es eine Erfahrung, wo ich sagen muss, okay, ich vertraue dir trotz meiner Zweifel. Ich weiß, du hast dem Friedhold unglaublich viel geschenkt. Und er war ein unglaublicher Segen, aber er ist auch hat ein Lebensende gehabt, wo ich gedacht habe, ich habe immer wieder dafür gebetet, dass er Jesus immer wieder neu sein Vertrauen aussprechen kann. Und es war kein schönes Lebensende. Versteht ihr? Und das sind Fragen, die ich mit mir rumtrage, natürlich. Nicht jeden Tag. Aber wenn ich darüber nachdenke, ja. Aber er ist ja nicht der Einzige, der das erlebt hat. Paulus ist schon ein Beispiel. Bei ihm war es dann keine Krankheit oder nicht so sehr eine Krankheit. Bei ihm war es mehr das Gefängnis. Andere Beispiele habe ich auch erlebt. Oder Studienkollegin von Deborah habe ich schon mal erzählt, die in Afghanistan erschossen wurde, weil sie als Übersetzerin unterwegs war von Islamisten. Ja, wo man ins Fragen kommt und ins Grübeln kommt. Und letztlich habe ich für mich dann irgendwann eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, ja, auch angesichts des Leids, was deine Nachfolger durchmachen und von dem das Neue Testament ja spricht, auch von den Unwägbarkeiten der Zukunft möchte ich dir vertrauen. Aber ich habe meine Zweifel nicht für mich behalten. Und ich habe von Gott auch nicht erwartet, dass er alles so und so und so machen muss, damit ich an ihn glauben kann. Ich meine, ich habe so vieles in meinem Leben nicht in meiner Hand. Oder wenn Noah und Jael am Morgen aus dem Haus gehen, habe ich das in der Hand, ob sie wieder zurückkommen? Nein. Wir leben in einer Welt, die nicht nur gut ist. Ich erlebe das immer wieder, dass Autofahrer null Verständnis dafür haben, dass sie am Zebrastreifen stehen bleiben sollen. Macht mir das Angst? Ja. Ja, mir macht das Angst. Dass Leute, wenn das Kind nicht schnell genug rüberläuft, wieder Gas geben, das macht mir Angst. Soll ich deswegen meiner Tochter immer hinterherlaufen? Oder den Autofahrern allen erklären, dass sie dubbel sind? Nein, ich muss doch das Leben meiner Tochter in Gottes Hand legen. Plötzlicher Kindstod, das ist eine Möglichkeit, oder? Wenn man ein Neugeborenes zu Hause hat. Während der Schwangerschaft macht man sich Gedanken. Ja, es gibt Kinder, die sterben während der Schwangerschaft. Das ist eine Möglichkeit. Aber ich sage immer wieder zu Jesus, Jesus, ich möchte den Weg gehen mit dir. Und ich bring dir meine Ängste, ich bring dir meine Fragen, ich bring dir meine Zweifel, ich bring dir meine Hoffnung, meine Wünsche. Und ich vertraue darauf, dass mein Leben bei dir in guten Händen ist. Und das ist das, was ich erlebe. Wenn ich dann mit Jesus mein Herz teile, wenn ich ihm meine Fragen sage, wenn ich meine Unsicherheiten ausspreche, wenn ich offen werde für sein Reden, auf einmal kann ich Frieden finden über Dinge, wo man vielleicht gar keinen Frieden haben kann, wenn man rational überlegt. Oder ich finde neue Antworten, neue Wege, wo ich einfach merke, da spricht der Heilige Geist zu mir, da legt er mir ein Wort hin, oder es kommt auf einmal ein Gedanke, der da weiß ich, wie ich das anpacken soll. Dann probiere ich es aus. Manchmal scheitert es, ja, dann gehe ich einen anderen Weg, dann habe ich vielleicht Gott falsch verstanden. Ich mache ihm daraus keinen Vorwurf. Aber versteht ihr, wie macht Zweifel meinen Glauben stark? Ich glaube, wir müssen Zweifel nicht verhindern. Aber wir müssen Zweifeln auch nicht einhaken, gießen, hacken und düngen. Das passiert nämlich, wenn du deinen Zweifel für dich behältst. Wenn du deine Fragen immer tiefer in dein Herz eingräbst und dir überlegst, warum, warum, warum. Ich finde, die Warum-Frage, die kann man stellen. Aber dann stell sie Gott. Stell sie gemeinsam mit deinen Geschwistern Gott. Lies die Bibel. Lies das Buch Hiob. Lies die Klagepsalmen. Es gibt Klagepsalmen, wo der Psalmist sagt, hey Gott, wo bist du? Und warum geht's denen, die an dich glauben, so dreckig und denen, die an dich nicht glauben, die nicht an dich glauben, die über dich lachen, die nicht Rücksicht auf Menschen gehen, so gut? All das finden wir in der Bibel. Und deswegen ist Zweifel kein Hochverrat, sondern Zweifel ist die Gelegenheit, wieder neu uns auf Jesus auszurichten. Zweifel und Krisen und Fragen und enttäuschte Erwartungen und Unsicherheit und Unklarheit und Diskussionen sind die Möglichkeit, wieder zu Gott zu kommen, das Gespräch mit ihm zu suchen und von ihm zu erwarten, dass er uns tröstet, berät, hilft, führt, stärkt und dass er handelt. Und das beinhaltet immer, dass ich Gott das Recht gebe, anders zu handeln, als ich es erwarte. Glauben heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Starker Glaube entsteht dadurch, wenn ich mit meinem kleinen Glauben zu einem starken Gott gehe. Starker Glaube entsteht dadurch, wenn ich mit meinem kleinen Glauben zu einem starken Gott gehe. Dieser Satz von Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich, der heißt nicht, dass ich ab sofort der kleine Jesus bin und der, wenn er will, da über den Zürichsee läuft und dann in der Mitte vom See das Freiangelrecht in Anspruch nimmt, sondern Glauben, ein Glaube, der Berge versetzt, der sucht nicht das, was, der erwartet nicht, dass Gott einfach das tut, was ich will. Steckt auch hinter vielen Gebetsverheißungen. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Oder er sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Oder im Neuen Testament heißt es, ihr habt, weil ihr nicht betet. Gebet ist absolut notwendig in Gottes Reich. Aber Gebet ist nicht die Möglichkeit, Gott zu sagen, was er zu tun hat, und dann tut er es. Gebet ist nicht die Möglichkeit, dass ich mit meinen Gedanken etwas verwirklichen kann. Sondern Gebet heißt, dass ich Gott bitte mit seiner Macht, die keine Grenzen kennt. Ihm ist alles möglich. Davon spricht Jesus. Er kann alles. Mit seiner Macht, die keine Grenzen kennt, in unserem Leben zu wirken und zum Zug zu kommen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht ausstrecke nach Zielen. Ein schnelles Auto kann ein Lebensziel sein. Aber ob du es erreichst, hängt nicht nur von deiner Tüchtigkeit, sondern immer auch von der Gnade Gottes ab. Oder? Es gibt so viele Momente in meinem Leben, wo ich genau weiß, wenn Gott nicht dabei gewesen wäre, wäre ich heute nicht mehr hier. Der Besuch von mir und meinem Vater am Rheinufer, und ich habe nicht auf ihn gehört, war einen Schritt weiter vorne und wäre fast in den Rhein gefallen, oder? Er hat mich festgehalten, mein Vater. Dann bin ich schlotternd im Velo-Anhänger gesessen, als wir heimgefahren sind. Oder den Velo-Unfall in Tübingen, wo ich unvernünftigerweise mit einem kaputten Fahrrad und ohne Helm unterwegs war, nicht mehr bremsen konnte, einem anderen hinten reingefahren bin und dann mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen bin. Die Narbe sieht man noch heute. Ich war kurz ohnmächtig, und der, dem ich reingefahren bin, der hat mir dann erzählt, dass 10 Zentimeter an meinem Kopf ein Auto vorbeigefahren ist. Selbstverständlich, dass ich heute noch lebe? Nee. Nein. Nie und nimmer. Glauben heißt nicht, dass ich mir herbeibete und herbeiwünsche, was ich möchte, sondern Glauben heißt, dass ich Gott das Recht gebe, in meinem Leben mit seiner Kraft alles zu tun, was er will, und ihm ist alles möglich. Glauben heißt nicht, in solchen Situationen die Diskussion zu suchen, wer jetzt Recht hat, und aus eigener Kraft versuchen zu handeln, sondern Glauben heißt, Gott zu suchen und aus der Beziehung zu Gott heraus im Gebet zu handeln. Und ich bin mir sicher, in dem Fall, wenn die Jünger das gemacht hätten, wenn sie gebetet hätten, wenn sie Gott gesucht hätten, dann wäre es auch ihnen möglich gewesen, den bösen Geist auszutreiben. Aber versteht ihr? Wir sind wahrscheinlich so schnell bei der Sache und sagen, ey Mann, Jünger, ihr betet einfach nicht. Was für ein Satz, oder? Ihr hättet beten müssen, sagt Jesus. Dann denken wir, das ist doch das A, B, C. Aber wie oft machen wir das nicht? Oder wie oft bleiben wir mit unseren Zweifeln, mit unserer Not, mit dem Druck, mit der Angst einfach alleine und drehen uns ständig darum? Wie oft lassen wir Jesus draußen aus unserem emotionalen Leben und aus unserem Herzen und aus den Zukunftsplänen und denken einfach, ja, das kriege ich schon hin, und zur Not kann ich ja noch beten, dass Gott das dann macht, was ich will. Und Jesus sagt, sucht mich, sucht Gott. Ganz besonders wichtig ist, dass wir das auch verstehen im Zusammenhang vom Markus-Evangelium. Denn Jesus gibt seinen Jüngern damit ja eigentlich einen Schlüssel an die Hand, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein. Wenn ich gesagt habe, wir sind mit Jesus unterwegs, dann sind wir in diesem zweiten Teil des Markus-Evangeliums mit Jesus unterwegs zum Kreuz. Das ist sein Weg. Wir sind mit Jesus unterwegs zum Kreuz und zur Auferstehung. Wenn wir mit Jesus mitgelaufen wären, hätte er immer wieder mit uns darüber gesprochen, dass er für uns stirbt, dass er für uns in die Welt kommt und dass er uns einlädt zum Glauben. Wie kann der Zweifel unseren Glauben stärken? Indem wir mit unserem kleinen Glauben einem großen Gott Raum geben. Indem wir in unseren Fragen Gott mit einbeziehen. Und indem wir uns und unsere Unzulänglichkeiten anerkennen, alles von ihm erwarten. Indem wir uns von ihm beschenken lassen, mit Vergebung, mit Hoffnung, mit Trost, mit Weisheit, mit Geduld und auch mit Kraft, die ungelösten Fragen auszuhalten. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, dieser Text lädt uns ein, heute Morgen über unser Leben nachzudenken. Und all die Punkte, wo wir bisher nicht mit dir drüber geredet haben, all die losen Enden in unserem Leben, all die Fragen, all die den Schmerz dir zu bringen. Den Schmerz, vielleicht abgelehnt zu werden. Den Schmerz, schuldig geworden zu sein. Den Schmerz, nicht das zu haben, was man im Moment braucht. Aber auch die eigene Schuld loszulassen und anderen zu vergeben. Herr Jesus, danke, dass du uns zum Glauben ermutigst und danke, dass der große Glaube mehr mit dir als mit uns zu tun hat. Danke, dass großer Glaube deswegen möglich ist, starker Glaube, weil du ein starker und großer Gott bist. Danke, dass ich mich in deine Hand begeben darf. Danke, dass ich bei dir geborgen bin. Danke, dass du versorgst. Danke, dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Danke, dass wir mit dieser Zuversicht und mit dieser Erwartung leben dürfen, dass du über den Tod hinaus uns nicht loslässt, dass wir erwarten dürfen, dir wieder zu begegnen. Danke dürfen wir feiern, dass du auferstanden bist und dass du mächtig bist, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Danke darf bei dir alle Furcht und Angst in dieser Welt zur Ruhe kommen. Danke dürfen wir in dir Trost und Halt finden. Danke dürfen wir vor dir so sein, wie wir sind und müssen nicht uns selber groß machen. Und danke hilfst du uns, weil du uns liebst und nicht, weil wir so stark oder kreativ oder wortgewandt sind. Danke bist du gnädig und kommst uns zuvor und entgegen. Danke dürfen wir dich heute Morgen auch nochmal suchen in der Anbetung und im Lied. Amen.